herzliches Hallo zur 22. Ausgabe von Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Und es ist genau fast auf den Tag 2 Monate her, dass wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, wir alle zusammen. Und deswegen freue ich mich auch ganz besonders, dass wir mal wieder alle 4 hier zusammen sind und über die Fortuna und über den Fußball insgesamt reden werden. Und ja, das ist zum einen der Jan in München.
Hallo zusammen.
Der Tim in Berlin.
Schönen guten Tag.
Und hier mit mir zusammen auf dem Sofa in den Ehrenfeld-Studios in Köln sitzt der Moritz.
Hallo.
Ich bin der Lukas und ich bin glücklicherweise, nachdem ich ja die letzte Zeit in Nicaragua war, jetzt erstmal hier wieder in Köln untergekommen. Und ja, bin da auch erstmal ganz glücklich drüber, glaube ich. Ja, wollen wir direkt starten oder wollen wir noch darauf gucken, wie hier unsere chaotischen letzten Wochen und Monate verlaufen sind? Bei mir war es auf jeden Fall relativ chaotisch. Ich bin letztendlich mit einem von den Rettungsflügen vom Auswärtigen Amt dann wirklich dann aus Nicaragua hierher gekommen, wo die Lage ziemlich unübersichtlich war, wo bis heute die Regierung ja auch so ein bisschen abstreitet, dass dieser Virus wirklich überhaupt ein großes Problem ist. Ja, wie war es denn bei euch?
Ja, also
ganz grob.
Weniger chaotisch als bei dir, mit Sicherheit. Für alle, die es wissen wollen, ich bin einer von denen, die sich um die ganz Kleinen, nicht im Kita-Bereich, sondern in der Grundschule in diesem Lande bemühen. Ja, und da werde ich vielleicht nochmal das ein oder andere Wort zu verlieren, wenn wir dann darauf kommen, dass die Bundesliga, dass der Ball wieder rollt und das Missverhältnis, was ich da schon erkenne. Aber ich möchte nicht vorgreifen.
Ich habe da auf jeden Fall
Chaos natürlich. Chaos ohne Ende. Schüler zu Hause zu beschulen klingt immer sehr schön, aber ja, klingt erstmal nur so schön.
Ja, ich habe da auf jeden Fall auch, wenn ich meine Situation mit der von Profifußballern vergleiche, auch da habe ich irgendwie meine Zweifel, ob da eine Verhältnismäßigkeit gegeben ist. Ich bin da tatsächlich von dieser Corona-Krise komplett ausgebremst worden als selbstständiger Musiker. Und ja, also so besonders chaotisch könnte man es gar nicht nennen, weil es ist ja auch einfach nichts passiert, bis auf verschiedene Hilfsprogramme, die dann, mit denen man sich auseinandersetzen durfte, die aber im Endeffekt nicht viel gebracht haben. Aber das geht wahrscheinlich einigen so.
Ja, hier in München, ich bin ein bisschen froh, ich bin umgezogen in eine größere Wohnung und das hat mir natürlich beim Homeoffice echt den Arsch gerettet. und ich bin in einer relativ luxuriösen und privilegierten Stellung, dass ich von zu Hause arbeiten kann, monatlich Gehalt bekomme und mich irgendwie nur damit beschäftigen muss, dass ich immer meine eigenen 4 Wände sehe. Aber ansonsten gibt's wenig, sich zu beklagen. Und also persönlich, aber es war schon irgendwie auffällig, wenn man auf den Fußball guckt, dass dieses auf null runterbrechen, es war ja gar nicht mal so von 100 auf 0, sondern es gab ja noch diese 2 Geisterspiele, Mitte März, das Derby Köln-Gladbach und das Champions-League-Spiel Dortmund gegen Paris. Und die haben mich schon so irgendwie, sagen wir mal, auf, wenn wir die Skala von 100 auf 0 nehmen, auf so 10 runtergebracht, weil das war so dermaßen beschissen, dass man schon erahnen konnte, dass einem der Fußball nicht viel fehlen würde, wenn es jetzt quasi ganz aufhört. Und so war es auch. Also ich bin echt, ja, ich heiße überrascht, aber ich bin schon überrascht, dass ich mich ab einem gewissen Zeitpunkt tatsächlich für Wochen überhaupt nicht mehr mit Fußball auseinandergesetzt habe, obwohl ich vorher quasi tagtäglich damit zu tun hatte. Das liegt natürlich auch daran, dass die allgemeine Situation so unglaublich bedrückend ist, dass man viele andere Nachrichten zu verfolgen hatte und sich über andere Sachen Gedanken machen konnte, musste, sollte, wollte, als über 11 gegen 11 auf dem Platz. Aber das war schon irgendwie, also das erste Mal, dass ich da wieder, da können wir kurz was, dass ich da wieder zurückgekommen bin, war ja diese Anfrage vom Rasenfunk, die wir bekommen haben, ob wir nicht an dem Koronial des Rasenfunks teilnehmen wollen.
Große Empfehlung hier auch nochmal an der Stelle für die Leute, die das bisher nicht gehört haben. Also im Allgemeinen ist es super interessant, aber natürlich auch nochmal im Speziellen mit dem Blick auf die Fortuna.
Doch, ehrlich sagen, also der Moment war eher so, dass alle, wir vier dachten, boah, worüber willst du da eigentlich reden und kriegst du dich überhaupt motiviert, darüber zu reden?
Aber letztendlich, das Format war schon in Ordnung, um einen Überblick zu bekommen, was bei den einzelnen Vereinen gerade so abläuft, weil es ja auch über den aktuellen Stand der Mannschaft und den Finanzen auch auf die Fanszene eingegangen ist. Und vielleicht werden wir das ja am Rande hier alles auch nochmal streifen. Aber was, wo ich jetzt an Jan anknüpfen kann, ist diese Sehnsucht nach Fußball, die habe ich auch kein bisschen gespürt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, eher danach selber gegen den Ball zu kicken, als Fußball zu gucken. So, das fehlt fast mehr. Und deshalb ist jetzt auch der Zeitpunkt einfach, dass wir wieder senden, dem geschuldet, was da am Wochenende auf uns zurast. Und ich glaube nicht unserer großen Sehnsucht danach, unter den Rahmenbedingungen, die es nun mal geben wird, wieder Fußball sehen zu wollen. Oder würdet ihr mir doch wahrscheinlich auch aus Köln zustimmen?
Ja, ich finde also irgendwie auch, also dass es mich absolut überrascht hat, wie wenig mir eigentlich so der Bundesliga-Fußball gefehlt hat, oder vor allem, wie wenig mir der Bundesliga-Fußball von 2020 gefehlt hat, weil ich muss schon sagen, dass ich dann ja irgendwie auch, so dass man halt wieder von einem Moment auf den anderen halt irgendwie so aus diesem Alltagstrott, den man irgendwie bei dem Verfolgen von diesen ganzen Fußballnachrichten hat, irgendwie rausgerissen wurde. Hat mich echt halt nicht so sehr getroffen, wie ich das vorher gedacht hatte, und habe deswegen irgendwie auch ein ganz, ganz zwiespältiges Verhältnis dazu, was das jetzt mit mir machen wird, wenn es wieder losgeht, und vor allem, wenn es auch dann vielleicht irgendwann in einer fernen Zukunft wieder mit dem quote-unquote normalen Fußball mit Fans und so weiter wieder weitergehen wird, sollte, wie auch immer.
Ja, also ich meine, was...
Geht euch das ungefähr genauso? Also,
ja, also was definitiv, finde ich, für alle gesellschaftlichen Teilbereiche gilt, es liegt alles irgendwie wie unterm Brennglas da, und all die Sachen, die man vorher immer so, sag ich mal, ganz gut verdrängen konnte, sind halt einem nochmal sehr ins Bewusstsein getreten, und ich kann dir da schon zustimmen. Also ich weiß nicht, mein momentanes emotionales Vorfreude-Level ist natürlich auf 5, um mal in Jans Skala zu bleiben.
Von 100, ja.
Okay. Ja, aber ich weiß nicht, ob es bei 80 oder 70 wäre, wenn es wieder mit ganz normal wieder losgehen würde. Da bin ich mir auch gerade nicht so sicher. Das muss ich dann erforschen, wenn es irgendwann in ferner Zukunft, ich glaube, das Wort fern muss man hier unterstreichen, wirklich wieder losgehen sollte. Aber da stimme ich dir schon zu, Lou. Ja.
Also ich habe immer das Gefühl, dass man über sowas kann ich gar nicht richtig gut nachdenken. Also was denn ist, wenn es tatsächlich wieder Zuschauer gibt, weil man einfach, wie Tim das andeutet, keine vernünftige Haltung dazu entwickeln kann, sondern nur, ich kann eigentlich nur über das nachdenken, was gerade in diesem Hier und Jetzt ist, mit dem kommenden Wochenende. Also ich meine, das ist natürlich jetzt alles eine sehr deprimierende Stimmung, und vielleicht sollte ich einfach die Position einnehmen, dass ich jetzt alles geil finde, was jetzt kommt. Um mal zu gucken, was passiert.
Nee, das muss ja Moritz machen, der hat noch nicht.
Genau, ich muss das jetzt machen, ich habe noch nichts gesagt. Ja. Also erstmal würde ich ja diese Formulierung hier und jetzt auch erstmal nur unter Vorbehalt benutzen, weil wir haben halt noch nicht Samstag, Leute. Also
das ist in der Tat richtig.
Da wäre ich definitiv vorsichtig. Ja, vielleicht hätten wir auch einfach besser Samstagabend sprechen sollen, damit wenigstens irgendwas tatsächlich passiert wäre. Auch definitiv. ja.
Darf ich da einhaken? Also ja, könnt ihr mir ein Szenario nennen, in der das jetzt nicht stattfindet am Samstag? Die werden doch jetzt irgendeine Scheiße machen, selbst wenn jetzt irgendwie
wenn
vier
jetzt
Teams
ausfallen. Nein, wenn jetzt drei, vier Bundesligisten, also ich glaube, da gibt es ja Unterschiede in den Stadtverwaltungen. Die Zweitligisten werden halt anders behandelt als die Bundesligisten.
Nee, das stimmt ja so nicht. Was da erklärt wurde, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, wenn du positiv getestet wirst, dann bist du halt erstmal kein Fußballprofi, sondern halt einfach, musst du dich wie jeder ganz normale Bürger halt bei deinem Gesundheitsamt melden. Ja. Das heißt, das ist das Gesundheitsamt von deinem Wohnort für dich zuständig. Und das heißt, dass dann das Gesundheitsamt Köln vielleicht anders entscheidet als das in Dresden. Das kann einfach so passieren. Das heißt, bei jedem Spieler ist es anders. Und das kann eben auch so heißen, dass halt, wenn zwei Spieler aus der gleichen Mannschaft positiv getestet werden, dass die anders behandelt werden, weil der eine wohnt vielleicht in der Stadt selbst und der eine wohnt halt in der anderen Stadt nebenan.
Weil das wäre nämlich interessant.
Und das wäre, genau, finde ich
nämlich. Weil auch. Da kann nämlich ein Fall, und da, also wir reden hier über die Gesundheit von Menschen, das ist ein bisschen schwierig, aber bei einem Fall wäre das wahrscheinlich brisant, wenn nämlich Leverkusen, Mönchengladbach, Gelsenkirchen, Schalke und die Fortuna Fälle hätte, denn dann ist in allen vier Fällen das Gesundheitsamt Düsseldorf für die zuständig, weil die wohnen nämlich alle in Düsseldorf. dann kann es natürlich sein, dass es ein bisschen pricklig wird für die Bundesliga. Aber
ja, ich wollte auch nur
das gnadenlos durch.
Nur andeuten, dass vielleicht bei einem Erstligisten noch ein bisschen mehr Druck auf einem Gesundheitsamt lastet.
Jein. Also ich sag mal, der Unterschied, der da laut Presseberichten gemacht wird, ist, dass wir bei den positiven Tests von Dynamo Dresden jetzt schon zu einem späteren Zeitpunkt dieser Trainingstaktung sind. Das heißt, die waren schon ins Teamtraining eingetreten. Und vorher war das halt noch dieses Kleingruppentraining. Also das wird zumindest offiziell gesagt. Mehr wissen wir halt auch nicht so. Und ich sag mal, das wäre tatsächlich eine interessante Sache, weil jetzt ist jeder Bundesligist ins Teamtraining eingetreten. Wenn da jetzt ein positiver Fall kommt, dann hui.
Ja, es gibt natürlich noch ein weiteres Szenario, das wir uns natürlich alle absolut gar nicht wünschen wollen, aber es gibt natürlich immer noch das theoretische Szenario, dass es halt einfach einen kritischen Verlauf bei einem Erkrankten gibt, was natürlich irgendwie auch noch eintreten könnte bis zum Bundesliga-Start, ne?
Auf jeden Fall.
Zum Restart so. Also ich glaube, wenn halt wirklich, also es kann natürlich einfach passieren, dass, falls noch jemand erkrankt, dass da halt einfach dann auch jemand irgendwie mal auf die Intensivstation müsste. Also was sowieso ein Szenario ist, was zumindest theoretisch ja möglich ist, auch für die nächsten Wochen, für den Fall, dass sich da nochmal jemand neu ansteckt. Und da sehe ich halt auch nicht, wie die Bundesliga dann halt weiterspielen will, wenn halt gerade jemand auf Leben und Tod irgendwo auf der Intensivstation liegt. Also das PR-Desaster, so zynisch das jetzt halt klingen mag, so wird man sich auf jeden Fall in der DFL dann ja auch nicht geben.
Ja, generell ist so ein bisschen für mich auch in der Schwebe, wie das weitergeht, und von daher ist es ja auch so ein bisschen die Frage, ob, wenn wir in ein paar Wochen nochmal reden, was sich bis dahin ergeben hat, das ist jetzt einfach Lesen in der Glaskugel so. Wenn ich halt davon höre, dass die Fallzahlen wieder hochgehen und ich möglicherweise schon mit dem Gedanken spiele, dass auch die Schule, an der ich täglich unterrichte, möglicherweise nicht bis zu den Sommerferien geöffnet sein wird, werden die es nicht, sag ich mal, irgendwie vertreten können, sage ich. Die Schulen in großen Teilen von Deutschland wieder schließen zu müssen, weil diese Grenzen, die da ausgegeben wurden, dann alle gerissen werden und gleichzeitig die Bundesliga durchzuführen. Aber naja, das ist alles Glaskugelleserei und vielleicht auch einfach nicht das, womit wir uns jetzt hier hauptsächlich beschäftigen wollen.
Ich kann auch dazu sagen, dass ich quasi ein bisschen versucht habe, mich emotional, also auch auf einer emotionalen Ebene damit auseinanderzusetzen, weil ich ja erstmal überhaupt nichts fühle, wenn es jetzt um Samstag geht, und habe mir dazu hin und wieder nochmal diese Advaromal-Videos, die ja Fortuna jetzt in 10-minütigen Videos rausbringt über irgendwelche Spiele.
Legendäre Spiele.
Legendäre Spiele, genau. So, das funktioniert dann halt für den Moment, weil ich mich an den Moment erinnere, aber danach ist ja die Tristesse eigentlich nur noch umso größer. Also es hat nicht geklappt, dass ich mich irgendwie auf dieses Spiel freue.
Leider nicht. Das ist auch genau, was du jetzt beschreibst, eigentlich genau meine emotionale Haltung zu dem, was jetzt kommt, weil dass diese Spiele, diese Geisterspiele, die jetzt kommen werden, die konfrontieren einem nur, es ist, ich finde dieses Argument, und ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, also ich kenne niemanden, der das irgendwie gut findet, was da am Samstag passiert. Es mag Leute geben, die das anders sehen und die das als Ablenkung brauchen oder haben wollen und irgendwie haben. Aber ich finde, es ist fast gar keine Ablenkung, sondern es konfrontiert mich nur noch mehr mit der Situation, die wir haben. Weil du dann nämlich siehst, wie leer, wie emotional leer diese ganze Sache ist und wie sportlich vollkommen nichtig all das ist, was da jetzt passieren wird. Ja. Und es ist eine reine Wirtschaftsentscheidung und immerhin muss man der DFL da zugutehalten, die tun auch nicht so, als ob es irgendwas anders wäre. Diejenigen, die davon reden, dass es halt irgendwie Bros und Spiele sind und irgendwie to lift the spirit of the nation, das sind eher dann Politiker oder Journalisten in eher unseriöseren Blättern, die das so tun. Die DFL sagt das ja gar nicht. Aber ich finde eigentlich, diese Vorstellung ist eigentlich noch mal belastender als diese Spiele, dieses Spiel, das dann kommt, als wenn sie jetzt einfach nicht spielen würden.
Wobei dazu hat der große Anthropologe und Fußballtrainer Ralf Rangnick gesagt, Fußball ist wichtig für die gesamte Menschheit. Also es ist wichtig für die gesamte Menschheit, dass Fußball wieder stattfindet.
Ja, die Bundesliga hat er sogar gesagt.
Oder? Ja, die Bundesliga.
Die muss man ja vielleicht noch weniger ernst nehmen als Leute aus den unseriösen Medien.
Und es gab da auch kritische Stimmen, die Wahrheiten, ne? Also die nicht diese Mainstream-Meinung
vertreten. Aber da hat Jan
gut und böse.
Also ich finde, da hat Jan einen Punkt. Also ich meine, es gibt durchaus Verantwortliche in den Vereinen, die das Ganze noch probieren, ein bisschen aufzuhübschen. Aber wenn man so die DFL-Verantwortlichen hört, dann, ja, keine Ahnung, sprechen die immer von, ja, wir müssen das jetzt halt runterspielen und was weiß ich. Und da sinkt auch dann mein Motivationslevel noch weiter, obwohl es mir eigentlich vorher schon klar war, dass es jetzt nur noch ein Runterspielen ist. Und es ist, geht ja so weit, dass ich tatsächlich gar nicht hundertprozentig wüsste, wenn wir nicht drüber sprechen würden, ob ich mir dieses Spiel da angucken muss.
Da können wir ja mal drüber sprechen.
Ja, also ich finde vor allem eigentlich auch, dass das einfach wirklich halt so der ganz, halt eigentlich so der elementarste Punkt ist dieser ganzen Diskussion, oder? Also das, den Punkt, den Jan jetzt irgendwie angesprochen hat. Also irgendwie, je mehr man irgendwie darüber nachdenkt, das ist halt irgendwie genau der Punkt, dass man, glaube ich, jetzt einfach ganz, ganz zentral sehen kann, dadurch, dass jetzt irgendwie dem Fußball noch so ein bisschen so das genommen wird, was zumindest bei mir und wahrscheinlich irgendwie auch so ein bisschen bei euch und bei vielen anderen, denen der Fußball irgendwie noch wirklich wichtig ist, dass dem da jetzt irgendwie noch so in diesem durchkommerzialisierten Zirkus halt so das genommen wird, was einem irgendwie noch, was einen halt immer noch weiter bei der Stange gehalten hat, bei all den Problemen und bei all den Kritiken, die man irgendwie gehabt hat, und dadurch, dass das jetzt wegfällt, wird man halt irgendwie so stark darauf gestoßen, was man einfach am Fußball nicht mehr mag, dass es halt, ja, dass es einfach so zentral ist, dass man sich einfach nicht davon abwenden kann. Und irgendwie, dass man es halt irgendwie auch, ich glaube, einfach als Bild, was uns da jetzt vorgesetzt wird, dass man sich davon auch einfach nicht mehr wird lösen können und danach nicht wieder einfach da anfangen kann, wo man irgendwann mal aufgehört hat, selbst wenn es halt irgendwann wieder einen Fußball mit Fans geben wird.
Ja, das weiß ich nicht. Tatsächlich, da wage ich keine Prognose. Mhm. Also es kann sein, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber in der aktuellen Situation, ich meine, ich finde, ich habe mal halt, wenn man darüber nachdenkt, was ist jetzt die Situation der Fortuna, in dieser Klasse bleiben, sportlich, darum geht es ja auch, es geht ja nicht nur, man muss ehrlicherweise sagen, es gibt natürlich diese wirtschaftlichen Aspekte, weswegen weitergespielt wird. Aber natürlich ist für alle Beteiligten in der DFL auch leichter, wenn es ein sportliches Ergebnis gibt, mit dem man am Ende arbeiten kann. Ja. Man sieht ja in Frankreich oder in den Niederlanden, da wird ja jetzt schon geklagt, was es eigentlich ist, wenn es abgebrochen wird und man sich dann überlegen muss, wer steigt ab, wer kommt in die internationalen Ränge, wer steigt auf und so. das wird ja ein Hauen und Stechen mit sich bringen. Das verkompliziert es ja nochmal. Also dieser Weg, den die aktuell gehen, ist ja nicht der Weg des geringsten Widerstands. Das ist ein bisschen falsch, weil es natürlich schon irgendwie sehr viel ist, mit was sie sich daran binden an Diskussionen. Aber im Endeffekt ist das Beste, was denen jetzt passieren kann, wenn sie es irgendwie zu Ende bringen können. Wirtschaftlich und dann am Ende, dass sie eine Tabelle haben, mit der sie arbeiten können. Aber dann ist wieder die Frage an euch, was würde für euch, sagen wir mal, die bleiben jetzt drin, was würde das für euch bedeuten? Also wie denkt ihr jetzt über den möglichen Klassenerhalt oder auch den Abstieg sportlich in diesem Rahmen nach?
Ja, ganz einfach, ich sag mal, wenn mir das irgendwie wichtig wäre, so die weiteren Ergebnisse gerade, also so in der momentanen Situation, retrospektiv kann man irgendwann nochmal drüber reden, aber in der momentanen Situation, in der ich jetzt bin, habe ich ja angedeutet, dass ich eigentlich auch nicht genau wüsste oder immer noch nicht weiß, ob ich das Spiel sehen muss. Ja, es ist mir, glaube ich, egal in der Situation.
Ja, ich habe sogar schon fast darüber nachgedacht, dass mir halt eigentlich nur wichtig ist, dass Fortuna halt bald irgendwie in der Liga spielt, die halt irgendwie, also wo irgendwie noch möglichst viele, ja, wo man irgendwie noch möglichst viel gegen andere Vereine spielt, gegen die man irgendwie gerne spielen möchte. Und ich habe mich da echt irgendwie bei dem Gedanken, dass ich mir dann fast eher wünsche, dass man eher zweite Liga spielt bald, weil irgendwie, ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, wie die Bundesliga aus dieser Geschichte rauskommt, ohne dass sie ein noch viel furchtbarer und kälterer und klinischerer Ort ist, als sie halt ohnehin schon ist.
Aber ist die zweite Bundesliga auch? Also ich meine, die sind auch...
Ja, aber... Da ist man dann, hat man es dann näher zur dritten. Und ja, ich weiß nicht. Ja, also ich,
sehr schön.
Ja, ihr merkt ja selber, wie schlimm es ist ja irgendwie auch generell. Also irgendwie so, ich kann mir da irgendwie gar keine klare Meinung zu formulieren, weil irgendwie sich halt irgendwie nicht zu wünschen, dass der eigene Verein gewinnt oder größtmöglichen Erfolg hat, das ist ja sowieso irgendwie schon so eine Schizophrenie, die man ja irgendwie hat, dass man ja eigentlich auch nicht so wirklich möchte, dass ein eigener Verein irgendwie in der Champions League mit den ganzen anderen ekligen Vereinen irgendwie spielen möchte, aber irgendwie möchte man es ja doch so, weil das natürlich irgendwie der Sinn und Zweck ist, dass du halt irgendwie das nächste Spiel gewinnst und damit irgendwie jedes Spiel gewinnst, das ist ja irgendwie so was Wettbewerb irgendwie generell ausmacht.
Ja, ohne euch jetzt das Wort abzuschneiden und irgendwie, ihr könnt da gleich nochmal, ich würde es nochmal klarer machen. Also ich sag mal, stellt euch vor, das wird nicht passieren, aber so im Best-Case-Szenario irgendwie, Saison 2020, 2021 fängt extrem verspätet an und wieder mit Zuschauern auf Abstand, so. Stellt euch das vor, so irgendwie. Und ich kann mich damit wieder anfreunden, weil zumindest wieder Fans dabei sind, so. Dann würde ich, glaube ich, nicht bereuen, dass es mir jetzt total egal war, wenn wir dann in der zweiten Liga spielen. Also dann ist es mir einfach eher wichtig, dass das, was ich mal so gefeiert habe, nämlich den Fußball vor Fans und weshalb ich sogar hier mit euch einen Podcast mache, überhaupt wieder möglich ist und ich möglicherweise dazu wieder einen Zugang gefunden habe. Und dann ist es mir eigentlich völlig egal, in welcher Liga mein Verein dann spielt. So.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen besser das ausgedrückt, was ich eigentlich sagen wollte. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich einfach wieder irgendwie einen Zugang dazu finden könnte.
Ja.
Und ich glaube, das fällt mir in der tieferen Liga vielleicht einfach ein bisschen leichter, einfach weil da nicht so viele Vereine sind, die einfach diese Aggression in mir auslösen. Und die jetzt wahrscheinlich halt einfach auch die Vereine sein werden, die von dieser Lage jetzt einfach massiv profitieren werden.
Der Oliver Wiesner hat schon gesagt, dass Red Bull RB ordentlich sparen muss, Lu. Ne? Ja. Also jetzt versuchst du hier wieder irgendwie Geschichten zu erfinden.
Ich weiß gar nicht, wieso du jetzt ausgerechnet mit diesem Verein anfängst, den ich gar nicht explizit genannt hatte. Ja, also klar, es kann natürlich irgendwie auch jetzt dafür sorgen, dass auch in anderen Vereinen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, in Wolfsburg, dass es da jetzt nicht mehr so große Investitionen geben wird, solange halt irgendwie da die Belegschaft in Kurzarbeit ist und so weiter und so fort. Aber es trifft ja trotzdem erstmal alle anderen Vereine, die halt irgendwie nicht irgendjemandem im Rücken haben, der dir halt einfach jedes Mal aus der Patsche hilft und dir da helfen kann und dir dort helfen kann und so weiter und so fort. Das trifft erstmal eben alle anderen Vereine und damit halt irgendwie so die paar Vereine, wegen denen man sich ja irgendwie halt noch freut, dass man in der Bundesliga spielt. So.
Ich glaube, ein bisschen für mich ist notwendige Bedingung dafür, dass ich mich irgendwann wieder entfremde wieder an. ist definitiv die Vertragsverlängerung mit Oliver Pink. Und dann ist es mir relativ wumpe, in welcher Liga, aber das muss schon sein, Leute. Es sei denn, er schafft es noch, aber in den USA, der wollte ja so gerne in den USA spielen, aber da würde ich jetzt auch nicht hingehen an seiner Stelle.
Ich finde es also, schön, dass es halt irgendwie für, es gibt halt schwierige Lösungen für Probleme und es gibt eine Lösung für ein Problem.
Nein, Robert, ich habe nicht gesagt, das ist die Lösung, das ist eine notwendige Bedingung.
Okay.
Also, Moritz, ich fühle mich da sehr erinnert an eine Überschrift viel mehr und den Vorspann konnte ich nicht lesen, weil da war dann die Paywall im Weg eines Rheinische Post-Artikels, die gesagt hat, wie wird das jetzt wohl werden, wenn die Bundesliga dann Geisterspiele anbietet? Und sie orakeln da, es würde ja weniger also es würde ja was fehlen ohne die Fans, also das müssen sie nicht orakeln, aber dass die TV-Sender jetzt eher Wert darauf legen werden, die Persönlichkeiten herauszuarbeiten. Und da wäre doch Oliver Fink auf jeden Fall ein Startelf-Kandidat, den könnte man als Persönlichkeit sehr gut ausarbeiten.
Also ich frage mich ja, in welcher Welt die Rheinische Post lebt, dass sie jetzt sagt, Sportjournalismus wird weniger auf die feine Taktik und das große Ganze des Fußballs, sondern auf Persönlichkeitsscheiße sich konzentrieren. Das hat es mir ja vorher gar nicht gegeben.
Nee. Die Regisseure von Sky waren ja auch dafür bekannt, dass sie eigentlich lieber halt den großen Überblick um dem Zuschauer und der Zuschauerin zu zeigen, als irgendwelche packenden Laufduelle, wo man noch nicht mal den Ball sieht und die Richtung, in die sie laufen oder so.
Aber wo wir jetzt bei dem Thema Fernsehen gerade sind, habt ihr einen Überblick darüber, was an, ich will jetzt nicht sagen Hassbekundungen, an Meinungsbekundungen überhaupt im Stadion zugelassen sein wird?
Oder an Schimpfen oder was?
Es muss ja einen Tag, also es wird, oder was meinst du, unter ja, den
Sporn Transparenten oder ähnliches.
Ach so, ja, das ist ja auf jeden Fall, das muss, glaube ich, am Freitag spätestens irgendwie eingereicht werden. Also man darf anscheinend auch...
Bei der DFL oder wo?
Nee, also jeweils dann eben an irgendeinem Stadion Verantwortlichen und da gibt es dann auch Prozeduren und so und der Verein muss es dann quasi abnicken, glaube ich, was dafür einzelne Banner aufgehängt werden dürfen und so. Und das wird aber irgendwie dann in Zusammenarbeit der Fanclubs mit dem Verein unter Befolgung strengster Hygienemaßnahmen werden dann diese...
Werden dann wirklich
Transpies.
Wird dann wirklich auch was aufgehängt?
Ich gehe davon aus. Ach, ja.
Meine Güte,
du darfst sogar Pappaufsteller ins Stadion stellen.
Ja, das habe ich gesehen,
für 19 Euro
bezahlt. Bei München.
1895. Kannst du bestimmt.
Bei Fortuna auch?
Nee, weiß ich nicht.
Bei Fortuna kannst du deine Dauerkarte verlängern für nächste Saison, wenn es keine Zuschauer gibt.
Außerdem haben wir ja genau dafür die Sitze. Ich meine, da wird sich immer drüber lustig gemacht. Über die bunten Sitze.
Ja.
Was für ein Visionär war damals Joachim Erwin oder wer auch immer das entschieden hat.
Das kam uns auch in der dritten Liga schon irgendwie entgegen.
Sag das nicht zu laut. Die Aluhutträger werden daraus irgendwas drehen. Wer hinter all dem steckt.
Ja. Aber also generell habt ihr da irgendwie das näher verfolgt, was, ich sag mal, natürlich hoffe ich sehr, dass es uns erspart bleibt, wenn wir irgendwann nochmal über unseren Club hier im Podcast reden, über irgendwelche Versammlungen vor Stadien zu reden, aber bevor wir jetzt vielleicht nochmal gleich so die Schleife zurück machen in der Zeit und nochmal gucken, was eigentlich an sinnvollen Aktionen bisher gelaufen ist. Habt ihr irgendwas mitbekommen, gelesen im Internet, keine Ahnung, über irgendwelche Kontakte, was, ob was für Samstag geplant ist?
Keine Null. Gar nicht.
Also habe ich auch nicht verfolgt, aber ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen.
Du meinst mit Leuten, die sich treffen?
Nein, gar nicht. Nein, ich meine eher, sag ich mal, Statements sind ja von bestimmten Fanclubs rausgehauen worden, so wie wir sie unterschreiben würden, dass generell das ganz und gar nicht gut gefunden wird, dass das jetzt runtergespielt wird. Aber ja, irgendwelche Aktionen, um da über Transparente hinaus, die erstmal wieder, sag ich mal, abgenickt werden müssen, kundzutun, diese Ablehnung. Habt ihr da irgendwas mitbekommen?
Nee, weiß ich nicht. Wird man wahrscheinlich auch eher dann sehen, wenn es dann, vielleicht wird ja irgendwo in der Stadt geflaggt oder also irgendwelche Banner runtergelassen oder so. Aber
Ja, das kann sein. Also apropos geflaggt, da sind wir ja vielleicht bei dem Thema, was wir heute sonst gar nicht gestreift hätten. Geflaggt wurde ja am letzten Dienstag auch ganz ordentlich. Und zwar an den größten Triumphorten, sag ich mal, aus der 125-jährigen Geschichte von Fortuna Düsseldorf. Denn letzten Dienstag ist ja Fortuna 125 Jahre alt geworden, obwohl das ja immer ein bisschen geschummelt ist. Eigentlich ist ja der Verein, so wie er heute heißt und besteht, ein bisschen jünger.
Das hatte übrigens damals, muss ich sofort kurz einwenden, der Stadionsprecher von St. Pauli auf dem Schirm. Und er hat das sehr süffisant in der Ankündigung der Mannschaft von Fortuna Düsseldorf verkündet.
Ja.
Das weiß ich auch noch. Ja, aber ich muss halt sagen, ich weiß das auch deswegen noch, weil ich das ein paar Stunden vorher auch sehr süffisant irgendwie mal. Und ich habe gedacht, der Mann, der Stadionsprecher, ist genau mein Mann. Der schaut aufs Detail. Wie alt nämlich die Fußballabteilung in den jeweiligen Vereinen ist.
Ja, also ich meine, da ist ja die Fortuna auch nicht der einzige Verein. Ich glaube, bei 1860 München, da muss ich gar nicht erst nachgucken, um mir relativ sicher zu sein, dass damals nicht die Fußballabteilung gegründet wurde. Oder bei, ich glaube, Bochum hat irgendwie sogar die 1848 irgendwo im Vereinsnamen. Also da sind ja einige Vereine. Stimmt. Ich möchte jetzt gar nicht erst von anderen Bundesliga-Vereinen anfangen, die deren Geburtsdatum aus dem 19. Jahrhundert wahrscheinlich nicht deren
Aber also es ist ja bei St. Pauli schön gewesen, weil dadurch der FC St. Pauli Hamburg ein Jahr älter ist.
Ne? Genau.
Aber ja, nichtsdestotrotz wurde ja ordentlich geflaggt und das fand ich eigentlich ganz schön. Also unabhängig davon, dass man diesen runden Geburtstag nicht so begehen konnte, wie es der Verein mal geplant hat, sind ja Transparente in Hannover, in Köln, in Gelsenkirchen aufgehangen worden, da wo eine graue Vergangenheit, wo wir alle noch nicht auf der Welt waren, mal Titel geholt wurden.
In Basel wurde aber keins.
Nee, nicht, dass ich wusste.
Vielleicht sind die an der Grenze aufgehalten worden.
Das kann sein.
Und den Titelgewinn hat man da auch nicht eingefahren.
Was ist denn Ihr triftiger Grund für die Einreise?
Ja, stimmt, in die Schweiz wäre schwer gewesen. Gut, vielleicht, dass man damals nicht gewonnen hat. Ja, genau. Aber habt ihr irgendwie da irgendeinen Gedanken dran verschwendet eigentlich an diesem komischen Geburtstag?
Ja, ich eigentlich nur dadurch, indem ich durch einen Tweet, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr von wem das ist, auf jeden Fall irgendjemandem aus meiner Fortuna-Timeline daran erinnert wurde, wo ich vor 25 Jahren genau an dem Tag war, nämlich auf dem Burgplatz in Düsseldorf, wo das 3:3 der Fortuna im Aufstiegskampf gegen Hansa Rostock übertragen wurde mit fettem Public Viewing. Und ich als kleiner Steppke, da war ich irgendwie, wie alt wäre ich da gewesen sein? 9 Jahre. oder vielleicht noch ein bisschen weniger sogar. Nachher richtig ein bisschen weniger. Und weil stand ich da halt mit meinem Vater und irgendwie ein Kumpel von meinem Vater, glaube ich noch, standen wir halt direkt neben dem Bierstand und bei jedem Tor. Weil beim 3:3 waren es ja 3, flogen halt die Bierbecher in die Luft. Außerdem wurde dann aber einfach, weil das Spiel halt ohne Ton lief, halt einmal relativ kommentarlos halt die Wiederholung von einem Tor eingeblendet und ich weiß nicht weswegen, aber der ganze Platz ging davon aus, dass das schon das vermeintliche Führungstor war, wobei es aber, glaube ich, der Ausgleich war. Also haben wir halt, weiß ich genau, dass ich da als kleiner Steppke halt 4 richtig fette Bierduschen halt abbekommen habe, war so richtig.
Ich finde, das ist ein gutes Stichwort und ich gehe uns jetzt mal ein Bier holen.
Sehr gerne.
Nee, aber also ich meine, das ist natürlich im Prinzip so eine Art Taufe dann, ne, gewesen.
Das war im Prinzip so eine Art Taufe, ja, doch, das stimmt schon. Und hat ja dann letztendlich, auch wenn man damals ziemlich enttäuscht nach Hause ging, weil, glaube ich, relativ kurz vor Schluss halt, natürlich durch ein Eigentor von Thorsten Jude, liebe Grüße an dieser Stelle, dann halt noch der Ausgleich fiel und man wichtige Punkte liegen ließ.
Ja, man war
halt letztendlich dann halt, man war dann Sechster, halt Anfang Mai, man kann sich vorstellen, wie optimistisch man war, aber letztendlich ist man dann ja dann doch noch aufgestiegen.
Ja, ja. Ja, dann, sowas kann auch nur die Fortuna, ne?
Nur die Fortuna, auf jeden Fall.
Sonst ist nie, ne? Solche Geschichten schreibt nicht der Fußball, sondern nur die Fortuna.
Die launische Diva. Ich weiß auf jeden Fall, dass du dann auch zu diesem Anlass damals halt so ein dickes, fettes Buch hattest mit Bildern aus 100 Jahren Fortuna. Richtig. Wo wir dann immer wieder mal drin geblättert haben.
Ja, selbstverständlich.
Ja. Ja, aber hast du noch
diese schönen Bücher? Ich habe, also mein Vater hat halt ganz viele von diesen Traditionsbüchern und ich bin das neulich mit meinem Vater nochmal durchgegangen und er kommt dann natürlich immer ins Schwärmen über Spieler, die ich halt niemals, die ich nur vom Hörensagen kenne.
Ja, ich bin sicher, das wird noch irgendwo wahrscheinlich bei meinen Eltern im Keller sein, dieses Buch. Ja.
Und zum Panini-Sammelalbum.
Müsste mal einer nachgucken.
Zum Panini-Sammelalbum, muss ich sagen, finde ich eigentlich eine ganz coole Aktion. Aber das Original habe ich auch noch irgendwo im Keller. Mit der 95er, 96er Bundesliga 100-Jahres-Fortuna.
Oh. Ja, wie sieht es denn da aus? Seid ihr denn, sammelt ihr die Fortuna-Panini-Sticker?
Ja, haben die überhaupt in München?
Läuft.
Ich habe mich damit nicht beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so. Ich habe alles ignoriert.
Also ich habe das Album tatsächlich, weil ich unlängst, wo es langsam wieder erlaubt war, nochmal nach NRW rübergefahren bin. Da ist mir das schon in die Hände gefallen. Ich habe es mal durchgeblättert und das Einzige, was mir tatsächlich dann doch ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, ist, dass es da ja auch echt einige Seiten gibt, wo man Bilder von der Kurve einkleben kann. Und vor allem diese Choreografie vom Liga-Pokalfinale gegen Rot-Weiß Essen ist, glaube ich, in 3 Aufklebern da drin, wo damals in Krefeld-Uerdingen dieses Finale war.
Ah, hier, Niederrhein-Pokal.
Genau.
Ja, und da waren wir doch.
Natürlich auch auf vielen Fotos festgehalten habe, da auch als Aufkleber. Ja. Als Dreifachaufkleber, also so ein Panorama. Wow.
Tja, das waren alles große Momente.
Das war definitiv damals ein großer Moment. Ja. Vor allem, weil mein kleiner Bruder, glaube ich, seine Digitalkamera eingeweiht hat.
Es gibt ungefähr 2000 Fotos und so groß waren die Speicherchips noch nicht. trotz schlechtester Auflösung nur 12 auf den Chip gepasst oder so.
Ja, um mal wieder dann zum Thema momentan zurückzukommen, ist ja auch ein bisschen so die Frage, Choreografie, Fan, ja, das sind alles nur noch Erinnerungen gerade.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das wirklich, glaube ich, ziemlich kritisch sehe, wenn man da jetzt irgendwie, also ja, was heißt kritisch, aber halt irgendwie auf jeden Fall mit einem sehr reservierten Abstand, wenn man da jetzt versucht, irgendwelche Transparente oder sowas aufzuhängen.
Die machen einfach gar nichts.
Zu simulieren, was nicht da ist. Also irgendwie, ja. So ein bisschen möchte man ja eigentlich auch, dass das so das absolute PR-Fiasko irgendwie für die Liga,
weil dann sollte das halt Banner, so kalt und so. DFL draufsteht oder so.
Wahrscheinlich.
Ja gut, da wird ja nichts anderes drin, ja, oder?
Ja, ich meine, also allein schon dadurch, dass es ja wahrscheinlich irgendwie nicht mehr als 3 Kameras in dem Stadion geben wird, hast du da ja nochmal eine Entschuldigung mehr, um da halt schön galant dran vorbeizufilmen. Also ich weiß nicht, stimmt es, dass es wirklich nur 3 Kameras geben soll?
Woher ist denn diese Info?
Ich meine, ich habe das irgendwo gelesen, gehört, wie auch immer.
Also ja, du musst halt aber eins überlegen, ne? In der Fußballberichterstattung haben die halt ein Problem. Gerade so, wenn sie Zusammenfassungen zeigen oder so. Da sind ja häufig dann so Schnitte, die machen, um von der einen Szene in die andere überzuleiten. Und die können sie jetzt schlechter machen, weil halt, dann zeigen sie halt irgendeine Fan oder so, ja, dem sie das Spiel über verfolgen. Das können sie jetzt nicht machen. Also theoretisch wäre das für einige sogar ein dankbarer Aufhänger, wenn man das kritisch begleiten wollen würde, was, glaube ich, niemand tut von den Medien. Aber theoretisch ist es natürlich immer ein Punkt, den du halt da, weil was willst du sonst zeigen, außer die Szenen auf dem Platz? Du musst ja irgendwie auch einen, kannst ja nicht immer den bemundschutzten Trainer zeigen.
Das ist halt auch genau das, weswegen ich halt unbedingt mir das halt einfach einmal angucken will, weil das halt einfach so furchtbare Bilder halt sein müssen. Es wird ja nicht mal irgendwie Handschlag-Trainer vor dem Spiel geben, von wegen hier Trainer so und so unter Druck. Und ne, klar, es fehlen die Zuschauer, die du wenigstens mal nach den Toren irgendwie einblendest. Es fehlt halt irgendwie die hübsche Frau, die du mit irgendeinem super flotten Superspruch halt irgendwie in der Halbzeit irgendwie einmal kurz in Großaufnahme zeigst oder irgendwelche schlafenden Kinder, die sich irgendwie Eis ins Gesicht geschmiert haben. Also irgendwie so all diese Aufhänger, wo dann halt irgendwie in der Zusammenfassung halt der Kommentator mal so irgendwie kurz drüber reden kann, live. Vielleicht ja dann irgendwie nochmal mehr, aber dann wird man wahrscheinlich irgendwie viel in irgendwie, wird man wahrscheinlich einfach ganz, ganz wenig im Stadion selber sein, sondern irgendwie ganz viel Analyse, ja, also, ne? Analyse.
Aber ist das irgendeine Info, die irgendwer auch schon nochmal gelesen hat, dass sie es mit 3 Kameras begleiten werden nur?
Also ich meine, ich habe das irgendwo gelesen.
Okay.
Und was dann eigentlich auch mein erster Gedanke war, und ich weiß nicht, vielleicht habe ich da dann einfach auch nur nichts zu gesehen bisher, aber wie ist das denn eigentlich mit dem VAR? Wird dann der VAR einfach auch nur diese 3 Kameras zur Verfügung haben? Oder sind das wahrscheinlich ja schon?
Weil das ist ja Quatsch, die werden ja nicht nur für den VAR noch weitere 20 Kameras aufstellen und die dann aber nicht für die Übertragung benutzen,
oder? Vielleicht hast du ja irgendwelche statischen Kameras. Kannst du, also ich meine, du hast ja im Prinzip...
Irgendwelche Linienkameras
quasi. Gäbe es dann noch die andere Möglichkeit, halt einfach 1 Million statische Kameras halt irgendwo durchs ganze Stadion zu packen, weil Platz ist ja. Würde mich halt einfach interessieren. Und generell bin ich halt irgendwie auch da so ein bisschen gespannt drauf, wie das mit dem VAR irgendwie sein wird, weil eigentlich... kann das der Bundesliga ja nur recht sein, wenn der irgendwie noch häufiger eingreift in Zukunft, einfach damit du da halt, damit halt einfach noch mehr irgendwie so wenigstens irgendein Element hast, wo irgendwie Aktion, Aufregung, Diskussion irgendwie entstehen kann, wo du halt irgendwie so ein bisschen so, vielleicht noch so ein bisschen Geschichte und Aufregung drum spinnen kannst. Naja, aber gut, das werden wir dann alles sehen.
Genau. Wird man sehen. Also ich sag mal, mit den 3 Kameras könnte ich jetzt selber nur kurz im Internet nachschauen. Also wird schon stimmen, wenn du es irgendwo gelesen hast. Kann auch. Ja, ey, ganz im Ernst.
Also, das Null-Quelle-Prinzip. Das Einzige,
was ich tatsächlich ja gelesen habe, ist, dass die halt natürlich, um überhaupt ihr Konzept durchzubringen, mit möglichst so wenig Personen wie möglich geplant haben. Und deshalb, ich meine, wo spart man als erstes? Also ich meine, braucht man noch die zusätzliche Kameraperspektive? Ne? Also die haben ja schon, die DFL hat ja schon irgendwie ein recht gewichtiges Interesse daran gehabt, dass ihr Konzept durchgeht. Obwohl, darüber lässt sich auch streiten, also wenn ich so von dem einen oder anderen Politiker in den letzten Tagen Aussagen dazu gehört habe, warum die denn auch dafür gestimmt haben politisch, dann denke ich mir halt einfach, die haben so eine Lobby. Also da gab es die Aussage von einer Ministerpräsidentin, sie hätte da nur mitgestimmt, weil sie ja noch so weitreichend andere Öffnungen beschlossen haben im selben Handstreich. Und da denke ich mir halt eher, haben sie die anderen Öffnungen beschlossen, damit sie die Bundesliga beschließen. Ja, so rum.
Naja. Also ich glaube, Armin Laschet hat zugestimmt, weil er sich um die psychisch Kranken in NRW Sorgen macht.
Ja, die freuen sich auf den Fußball jetzt hier, die Leute.
Armin Laschet macht sich ja sowieso immer häufig viele Sorgen um viele verschiedene Leute und Akteure. Von daher.
Dazu.
Ja, Das wirft die Frage darauf, wie viel Sorgen macht sich Armin Laschet eigentlich gerade um die Fortuna? Wenn er denn ein Herz für die Fortuna hätte, was er...
Ach Quatsch, der ist doch Öcher. Der ist doch bestimmt Bayern-Fan und...
Ja, und generell, wer denkt denn eigentlich an die Spieler?
Das ist ein sehr interessanter Punkt.
Ja, da gibt es ja dann irgendwie, also da muss ich irgendwie auch sagen, das freut einen ja dann auch, dass dann wenigstens irgendwie ab und zu mal da jetzt auch Stimmen laut werden, wie zum Beispiel von Surprise neben Subotic. Aber ja, auch heute relativ prominent bei der Fortuna von Karin Eihahn, die irgendwie dann mal wenigstens mal so kurz darauf hingewiesen haben, dass sie da vielleicht nicht ganz so konform damit gehen, was da gerade eigentlich passiert und vor allem auch mit ihnen passieren soll.
Ohne es wirklich zu sagen, aber trotzdem sollte irgendwie ist es ganz klar, wir uns wird die Anweisung gegeben, denkt jetzt nicht über einzelne Maßnahmen nach, denkt über überhaupt nichts nach, macht es einfach, Punkt. Und dann muss man halt funktionieren. Aber ich meine, es gab ja auch noch ganz andere wirkliche quasi Eklats, zumindest in Köln, der Herr Fastrate, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, wo einfach so ein bisschen klar wird, naja, dass also ganz krass natürlich auch über die Köpfe von Leuten hinweg entschieden wird und sich aber, wie jetzt gerade in der gesamten Gesellschaft, manche Menschen damit wohler fühlen und manche weniger wohl. Und das darfst du dir halt gerade als Fußballprofi eigentlich nicht erlauben. Das darf nicht darf nicht sein. So. Und das ist ja schon auch krass.
Ja, zweifelsohne.
Ja, also ich sag mal, wie wir jetzt alle zu Recht, um sicherzugehen, dass das alles nicht länger dauert, als uns allen lieb wäre, und es wird halt lange dauern, so eine Maske tragen, was ja viele als Maulkorb bezeichnen, und darüber brauchen wir hier gar nicht diskutieren, was wir von denen halten. Es ist ja schon so ein bisschen die Frage, inwiefern den Fußballprofis doch so einer angelegt wird. Also die Frage ist ja so ein bisschen, was ist denn, also ich weiß sowas nicht, aber vielleicht habt ihr darüber irgendwo mal was gelesen. Ist denn tatsächlich es so, dass die zum Beispiel mit ihren Verträgen unterschreiben, dass sie vereinsschädigendes Verhalten unterlassen? Und ich meine, sich zu stark dagegen aufzulehnen, dass weitergespielt wird, wäre ja in dem Sinne vielleicht in irgendeiner Weise als
rechtlich gesehen, meinst
du? Interpretierbar rechtlich.
Ja, da kannst du ganz fest von ausgehen, dass das in jedem Vertrag drin steht.
Ja, das steht auf jeden Fall drin.
Dass du explizit vereinschädigendes Verhalten zu unterlassen hast und dass ansonsten dann einfach krasse Regressforderungen auf dich zukommen. Also,
ja, also ich glaube, das stimmt drin, aber die Frage ist, ob solche Sachen darunter fallen würden. Aber ich glaube, sowas muss gar nicht juristisch in irgendwelchen Verträgen drin sein. Sondern ich glaube, so einen gewissen, so einen Chorgeist, so ein bisschen ruhig zu bleiben, das ist vielleicht auch weiter verbreitet. Und ich, ohne jetzt mal das, also es wäre nur ein Gedankenspiel, ob das halt nicht bei Fußballprofis nicht, ob es nicht überraschend, nicht eigentlich überraschender wäre, wenn die sich häufiger kritisch äußern würden. Weil die sind sehr stark in einem engen Zeitfenster gefangen. Es ist absolut leistungsorientiert, was die machen. Die wissen, die wollen jetzt ein gewisses Ziel erreichen in den nächsten Jahren. Die wollen sich etablieren in der ersten Liga, die wollen sich etablieren international. Die spielen auf den nächsten Vertrag hin. Ja, da laufen Verträge aus und so weiter und so fort. Man hat auch, glaube ich, vielleicht, ich meine, das sind ja diese Kritiken, die dann so von Mehmet Scholl kommen in so einem anderen Zusammenhang, aber die man ja auch hinterfragen kann, inwiefern wird überhaupt kritisches Denken in den Leistungszentren, Nachwuchsleistungszentren überhaupt gefördert, inwiefern, was ist eigentlich mit der Persönlichkeitsentwicklung von diesen Spielern? Und meines Erachtens wäre es halt überraschend, wenn von Spielerseite mehr kommen würde, als aktuell käme. Es wäre wünschenswert, aber Ludo hast es ja schon gesagt, oder es war halt Neven Subotic, der dafür bekannt ist, dass er ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt und das auch noch äußert. Und also bei allen Themen, bei so vielen Themen hören wir nichts von den Bundesligisten, außer natürlich, wenn Dietmar Hopp angegangen wird. Dann hört man auf einmal sehr viel, aber bei allen anderen Sachen hört man relativ wenig und das reiht sich doch nur ein. Und ich will gar nicht sagen, dass es total ungewöhnlich ist, das wäre wahrscheinlich in der größeren Gesellschaft, wenn es darum geht, quasi das Team, die Firma jetzt hier am Laufen zu halten. Ja, dem wird natürlich auch gesagt, das muss jetzt hier passieren. wenn Röttger Mann sagt, also wenn die Saison nicht weitergespielt wird, dann uns keine Geisterspiele gibt und keine TV-Gelder fließen, dann kann die Fortuna das ohne externe Gelder nicht schaffen, dann lesen das natürlich auch die Spieler und die wissen natürlich, okay, vielleicht spiele ich nächstes Jahr nicht bei der Fortuna, aber so überragend sind die Kicker nicht, die die Fortuna hat. Die spielen halt bei Vereinen, die wie die Fortuna sind, ja, und die halt auch auf Kante genäht sind. Und da ist, glaube ich, einfach nicht überraschend, dass die da einfach mitmachen.
Ja, man kann es ja einfach mal runterbrechen. Wer von uns würde in welcher Situation mal seinen Arbeitgeber öffentlich kritisieren? Also für den Fall, dass er halt die Möglichkeit dazu hat und halt irgendwie auch die Audience dafür, ne? Also da muss halt schon einiges für passieren. Und
ja, also. Ja, aber es ist halt eine Extremsituation und das finde ich dann, ne, es geht dann wirklich tatsächlich, also bei Fastrate, wie heißt er denn? Fastrate?
Ich glaube Fastrate.
Fastrate. Geht es ja dann tatsächlich auch um so eine, um wirklich eine Angst um das gesundheitliche Wohl, jetzt vor allem seiner Freundin oder so. Und dann ist es halt, es ist was anderes, als öffentlich seinen Arbeitgeber zu kritisieren. Da wird einfach davon ausgegangen, also natürlich verstehe ich das und Chorgeist und wir müssen durchziehen und so, aber das sind einfach so, da geht es dann halt um Existenzielles und das ist halt im Fußball ansonsten ja meistens nicht so, kriege ich jetzt einen neuen Vertrag oder nicht, aber da geht es halt, wenn man es halt dramatisch empfindet, um Leben und Tod. So.
Ja, aber das ist die Frage, ob die das so empfinden und du musst halt überlegen, da sind halt auch Leute dabei, also das ist halt eine Gemeinschaft von Leuten, wo Menschen halt gewohnt sind, ihr Privates zu verheimlichen und sei es, dass sie halt homosexuell sind. Mhm. Ja, da kannst du halt auch sagen, das ist ziemlich existenziell, ob ich wie offen ich mein Leben führen kann. Aber das ist eine Gruppe von Menschen, ich will die auch nicht über den Kamm scheren, da gibt es ja auch immer wieder kritische Stimmen und ich glaube auch, wenn es eine stärkere Gewerkschaft gäbe, eine Spielergewerkschaft, gäbe es auch ein Forum für die. Die haben ja auch kein Forum, ja. An wen wenden die sich denn eigentlich, wenn die Sorgen haben? Die wenden sich halt an belgische Medien und kriegen dann einen drüber.
Ja.
Wo gibt es denn eine Plattform, wo die sagen können, hör mal, hier, ich habe hier Sorgen, kannst du das vielleicht mal für mich nach außen tragen?
Ja, das stimmt. Du wendest dich halt an deinen Berater, ne? Und da wissen wir ja auch ungefähr, wie das im Normalfall aussieht. Ich meine,
der sagt dir halt die Fresse.
Ja, also. Aber ich meine, das wird halt spannend zu beobachten sein, auch wenn ich da nicht wirklich Hoffnung habe. Aber also, weil du gesagt hast, so Spielergewerkschaft gibt es im Prinzip nur auf dem Blatt Papier. Ob sich sowas halt vielleicht im Zuge dieser Krise entwickelt, weil, also es geht ja tatsächlich im Ernstfall natürlich um Leben und Tod, aber so sehe ich es jetzt so extrem bei den meisten nicht. Aber es geht schon darum, bei wie vielen Spielern man vielleicht aufgrund dieser Krise und das weitergespielt wurde, demnächst auf transfermarkt.de Karriereende lesen kann. Also das sehe ich schon so. Ja, und das ist halt nicht unerheblich, weil die einfach oft angewiesen sind auf das Geld, was sie in der kurzen Zeit, in der sie Hochleistungssport machen können, erwirtschaften sind. So. Ja,
ja, ich meine,
da glaube ich schon, das wird den einen oder anderen, der noch ein paar Jahre ein paar Verträge bekommen hätte, jetzt möglicherweise erwischen und damit wird seine Karriere dann vorbei sein.
Wir reden jetzt natürlich irgendwie auch mit einem starken Bundesliga-Fokus darüber, ne? Aber ich meine, es gibt ja dann die zweite Liga und da gibt es dann irgendwie auch nochmal ganz andere Vereine, als dann jetzt, wenn wir an die zweite Liga denken, an Vereine wie vielleicht dann nächstes Jahr wieder die Fortuna, Arminia Bielefeld und so weiter.
Aber wie? Arminia Bielefeld steigt doch auch.
Das war ja gut. Ja, aber ihr wisst ja, was ich meine, ne? Also irgendwie, dass man das irgendwie nochmal ein bisschen mehr. Ja, da verdient man, glaube ich, auch noch ganz gut so, ne? Aber
spielt allen noch in der zweiten Liga.
Aber nicht mehr. Ne, aber irgendwie, du bist ja dann nur, weil du vielleicht dann zu einer anderen Zuständigkeit gehörst, bist ja dann trotzdem irgendwie in dieser gesamten Fußballbubble irgendwie drin und dann gibt es halt auch noch die Drittliga-Profis so, ne? Und da geht es ja dann schnell dann irgendwie, dann ja doch dann irgendwie auch in Richtung Existenz. Und dann geht es vor allem auch erstmal darum, wirklich halt irgendwie auch diesen Industriezweig irgendwie am Leben zu erhalten. Und ich meine, da sind ja dann auch die Fußballer wirklich gerade im Augenblick nicht die einzigen, die vielleicht sich nicht gut dabei fühlen, wenn sie halt zur Arbeit gehen. Weil sie nicht sicher sind, wie da die, wie da die Möglichkeiten sind, sich irgendwie anzustecken. Also ja, das ist ja im Augenblick überall so, wo du zur Arbeit gehst. Und da gibt es ja wirklich noch ganz, ganz, ganz andere Branchen.
Ja, du hast natürlich recht.
Schweinemastbetrieb.
Genau.
Schöne Grüße an Herrn Tönnies.
Genau, es gibt da ganz andere Branchen und dass wir die mit, sag ich mal, starken Gewerkschaften gerne sehen würden, was die Profis ja jetzt auch nicht so haben. Okay, die haben halt super viel Geld, aber ich meine, wenn es um die Gesundheit geht, geht es um die Gesundheit. Ist ja kein außer Frage so, ne? Also ich meine, klar, was da abgeht, wenn du das mit so einem Schweinemastbetrieb vergleicht, dann können wir das Gespräch ja abbrechen.
Ich glaube eher so. Die Schweineschlachtbetriebe, nicht die
Schweinemastbetriebe. Ja, Schlachtbetriebe. Ja. Genau. Die haben nämlich nicht wie bei Fortuna jeder ein Einzelzimmer, sondern die sind halt zu acht oder so auf dem Zimmer in ihrer ehemaligen Kaserne.
Dieser Vergleich, den finde ich jetzt irgendwie, der hinkt, aber eher, wenn ich jetzt so denke daran irgendwie, an meine Situation, ich gehe auch jeden Tag in die Schule, die ist wieder geöffnet, aber wenn mir mein Vorgesetzter sagen würde, du musst, damit die sich nicht so vernachlässigt fühlen, Körperkontakt zu den Kindern aufnehmen oder nah an die rangehen, ja, Pustekuchen. So, und ich meine, Fußball ist einfach ein Sport, der mit Kontakt geführt wird. Und um jetzt noch einmal auf diese Situation zu kommen, ich weiß ja von vielen, und dann lasse ich meinen Beruf auch wieder beiseite, aber es ist halt einfach so eklatant momentan. Ich weiß bei vielen meiner Schülern, dass die auch Anhänger von irgendeinem Verein aus der Bundesliga sind. Leider ist es meistens dann kein Berliner Verein, aber okay, sondern irgendwie der mit den Rauten im roten Kreis.
Weiß ich jetzt gar nicht, ob mir das so viel weniger lieb ist.
Unabhängig davon ist es so, dass die natürlich ab nächsten Wochenende sehen, wie da Spieler in einem Kopfballduell um einen Ball kämpfen. Und am Montag heißt es dann auf dem Schulhof wieder 1,5 Meter Abstand halten. Und Fußball ist sowieso für nächstes halbe Jahr gestrichen. So. Ja, finde ich halt auch ein Problem.
Ich schaue mal auf die Zeit und sage, vielleicht sollten wir noch kurz auf die Fortuna kommen. Wir haben uns jetzt ein bisschen im Allgemeinen,
ja.
Ich will nicht sagen verloren, weil das wäre in der aktuellen Situation ist ein bisschen egal, aber
ja.
Vielleicht sollten wir noch mal kurz auf die spezifische Situation der Fortuna eingehen.
Ja, ich glaube, man merkt halt wirklich auch irgendwie, dass es bei uns auch, glaube ich, einen ganz guten therapeutischen Effekt hat, mal so ein bisschen darüber zu reden, was man die ganze Zeit nur denkt. Man möge es uns verzeihen, dass wir uns da jetzt vielleicht irgendwie auch ein bisschen verloren haben. Aber ja, also wir können ja auf jeden Fall auch mal ein bisschen jetzt in Richtung der Fortuna gucken, die ja auf jeden Fall auch, auch wenn es da vielleicht ja irgendwie ein oder zwei Vereine gibt, bei denen es noch ein bisschen dunkler aussieht, aber ich glaube auch, die Fortuna ist wahrscheinlich eine der Vereine, der wahrscheinlich am meisten davon profitieren wird, wenn diese Saison zu Ende gespielt wird, wenn es jetzt einfach nur um das wirtschaftliche Überleben geht. Mhm. Ist natürlich jetzt reine Spekulation, weil wir alle nicht genau wissen, wie es bei der Fortuna speziell oder bei dem einen oder anderen Verein insgesamt irgendwie aussieht, aber ich glaube, man kann sich das schon ungefähr so denken.
Da hat der Jan ja, willst du ein bisschen was dazu sagen, Jan, der du dich damit beschäftigt hast?
Ja, ich habe ja für den Rasenfunk ganz kurz nur die Äußerungen der Offiziellen nochmal auseinandergenommen. Und da war es so mehr oder weniger, also Röttgermann hat einen Aufschlag gemacht Mitte März, kurz nach der Beendigung des Spielbetriebs und da gesagt, naja, wenn keine Fernsehgelder mehr fließen, dann schaffen wir es ohne externe Hilfe nicht. Hat nicht ausgeführt, was das heißt, aber naja, Kredite, Unterstützung von offizieller öffentlicher Hand und so weiter wird damit wahrscheinlich gemeint sein. Danach konzentrierte sich das eher so auf das Szenario Geisterspiele, aber es gibt weiter TV-Gelder und da war immer die Ansage, na, die Fortuna wird es schaffen, wir werden nicht insolvent gehen, wenn wir unseren Maßnahmenkatalog, wir haben da einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, den umsetzen. Und eine dieser Maßnahmen haben wir alle jetzt schon mitbekommen, das ist dieser vorzeitige Verkauf von Dauerkarten für die nächste Saison. Und ich weiß noch, dass in unserem internen Chat wir alle gleich reagiert haben, indem es nämlich eher so ein Au-Backe war oder ach du Scheiße, weil natürlich klar ist, die Dauerkarte für die nächste Saison, die dann die Fortuna auch noch mit diesem Claim Fortuna-Fans haben es dann nur ein Stadionstimmung unter das Volk gebracht hat, wo ich mir dachte, Leute, seid ihr völlig bescheuert. Ist halt klar, also die Wahrscheinlichkeit, dass es nächste Saison 17 Heimspiele der Fortuna mit Zuschauern geben wird, ist relativ gering, sodass dieser Vorverkauf der Dauerkarte eigentlich nur ein Kredit ist, den man sich bei den Fans holt, um die aktuelle Zahlungsfähigkeit zu sichern. So würde ich das interpretieren.
Bei der man auch hofft, dass dann Teile des Kredits nicht zurückzuzahlen sind.
Ja, also aktuell, ich finde das, darüber können wir auch noch mal reden, weil in der Rheinischen, es gab heute wieder den Rheinischen Post-Artikel, da wurde ja gesagt, ach, die Solidarität der Fans ist so groß, weil die auf die Rückzahlung der aktuellen Dauerkarte verzichtet haben zum großen Teil. Ich finde diesen Begriff hochgradig problematisch. Und darüber hinaus natürlich auch unglaublicher Druck ausgeübt auf all diejenigen, die nämlich aus Gründen, die niemanden anders angehen, wirtschaftlicher Art und sonst aus wirtschaftlichen Gründen, nicht in der Lage sind, diese Dauer, also darauf zu verzichten, auf diese Rückerstattung.
Aber also inwiefern findest du den Begriff, also ich meine, anscheinend ist ja das Rückgaberecht jetzt, ist das jetzt vorbei, irgendwie so eine Frist oder so, dass die darüber schreiben?
Jetzt schon? Ich glaube nicht.
Du kannst, glaube ich, immer noch
Zwischenbericht. Okay, dann ist der Zeitpunkt, dass die das schreiben, ist natürlich völlig daneben. Aber warum findest du findest du das Wort daneben?
Naja, weil es ist eine wirtschaftliche Hilfsleistung, die gemacht wird, und nicht jede wirtschaftliche Hilfsleistung ist Solidarität. Solidarität ist für mich ein größer bewerteter Begriff, der auf ein gemeinsames Ziel hinausläuft, der auch gewisse Werte, gemeinsame Werte, auf denen man sich beruht. Man kann natürlich sagen, die Menschen, die darauf verzichten im Zweifel, die haben das Gefühl, dass sie so solidarisch handeln. Aber es geht halt um ganz klare wirtschaftliche Interessen eines Konzerns im Zweifel. Und da wird meines Erachtens Schindluder getrieben mit dem emotionalen Haushalt von Fans. Aber das ist eine Sache, die meine Meinung ist. Das mögen andere anders sehen. Weil es vielleicht auch tatsächlich darum geht, diesen Verein am Leben zu halten. Das will ich gar nicht in Abrede stellen.
Ja, aber es ist natürlich so, gleiche Anschauungen und Ziele dahingestellt, aber Solidarität wird ja als unbedingtes Zusammenhalten irgendwie auch so definiert. Und ich weiß halt, ich sag mal, ich kenne jetzt Leute, die sich mit Fortuna total identifizieren. Und das sind auch die unterschiedlichsten Gruppen. Also das sind halt einfach entweder so aktive Fans oder halt diese ganze Blase über meinen Vater hinweg, so die seit Jahrzehnten dahin gehen. Und die haben das schon auch aus so einem Geist der Solidarität gemacht, schon, ja. Würde ich schon so sehen. Also ich find da tatsächlich den Begriff nicht übertrieben. Ich finde aber den Zeitpunkt natürlich extrem scheiße, weil ich dachte irgendwie, wenn die das schreiben, dann ist im Prinzip irgendwie das jetzt abgeschlossen mit den Zurückzahlungen und so. Und wenn es natürlich immer noch offen ist, ob man zurückgibt oder das Geld nimmt, dann ist es natürlich extrem dämlich, weil dann wird durch so einen Artikel natürlich so ein bisschen Druck ausgeübt.
Also ich bin da auf jeden Fall nicht ganz deiner Meinung, Tim. Also das fühlt sich vielleicht wie Solidarität an oder so. Und ich habe ja auch selber noch nicht entschieden, was ich mit meiner Dauerkarte mache. Aber deswegen finde ich ein bisschen klar, Jan sagt Schindluder treiben. Ich finde, es wird halt auch ein bisschen mit dem Begriff Schindluder getrieben. Generell gerade die ganze Zeit in unserer Gesellschaft. Und in dem Fall eben auch. Da ist es natürlich, also ich meine, ne, wenn ich mir diese Videos von Edvore mal angucke, dann fühle ich mich halt auch wieder verbunden zu meinem Verein. Und es ist aber nicht viel mehr als quasi eine egoistische, also weil man da ja eine persönliche, eigene emotionale Bindung zu hat und gerne möchte, dass dieses Privileg, was wir hier haben, und diese fantastische Freizeitgestaltung, weswegen wir seit Jahrzehnten den Fußball so lieben und wie viel uns das gibt, das wollen wir aufrechterhalten. Und ich will das überhaupt nicht verurteilen, aber ich finde, Solidarität ist in dem Fall ein großer Begriff dafür, dass wir uns unsere ja, unsere Freizeit weiter erhalten wollen, wie sie wir halt.
Ja, aber also ich sag mal, so Überschriften sind, sollen ja immer kurz und knackig sein. Und ja, keine Ahnung, vielleicht sieht der das ja auch so. Ja, der vielleicht findet er den Begriff auch total passend und ja, cool, ich habe die mega Überschrift gefunden. Sag mir mal einen anderen Begriff dafür.
Hilfe.
Unterstützung, ja, irgendwie, ja, sowas. Ja, ich meine, es spielt natürlich einfach extrem genau mit dem, was ja sowieso eigentlich die ganze Zeit in diesem Bereich halt passiert, weil das ist einfach genau das Geschäftsmodell in diesem Industriezweig, ne? Dass man ja halt einfach diese emotionale Bindung von Menschen zu einem Verein oder mittlerweile sind das ja halt einfach alles wirtschaftliche, ja, mittelständische Wirtschaftsunternehmen halt einfach. Ja, dass man das halt einfach so sehr auspresst, dass du da halt einfach genug rausholst. Und ich, das ist einfach, glaube ich, einfach nur noch ein weiterer Aspekt, wo man das halt einfach gerade ziemlich genau sehen kann, wie halt einfach dieser, ja, halt dieser Entertainment-Industry-Fußball halt einfach oder Profifußball einfach gerade halt eben mittlerweile funktioniert.
Also ich glaube, ich glaube, es gibt viele Leute, die das halt machen aus diesem Gefühl heraus. Also ich will jetzt gar nicht in Abrede stellen, dass man das sagt, aus einer Fansicht, dass das für einen auch das Gefühl ist, die Emotion und das Bedürfnis auch ist. Und das finde ich auch gut, prinzipiell. Mhm. Aber es geht hier, also die Fortuna ist existenziell, also die wäre bedroht im Profifußball, oder wenn wir in der ersten, zwei, wenn die jetzt pleite gehen würden, ja, dann würden die in die dritte, vierte Liga runtergehen. Mhm. Dass der Verein würde weiter existieren. Eben weil es ein Verein ist und keine Kommanditgesellschaft auf Aktienbasis. Mhm. Man kann sagen, dass es nicht geil ist. Und ganz ehrlich, das ist auch völlig nachvollziehbar, dass man nicht nochmal wieder in der Oberliga spielen will. Ja?
Das war voll nett.
Außer Lou, ja, das nämlich näher in der dritten Liga ist. Aber ja, also das ist, also ich wollte jetzt auch nicht so, aber ich fand das nämlich auch. Aber ja. Ich finde die Unterstützende von Fanseite will ich auch gar nicht kleinreden. Ich finde es super.
Das wollte ich auch überhaupt nicht tun, möchte ich
klar. Aber ich habe das Gefühl, ja. Und wenn ich also den einen oder anderen Offiziellen und auch bei der Fortuna sehe, ja, dass die genau wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen, um auch ihren Status quo zu erhalten. Und natürlich haben die auch ein Argument, um zu sagen, naja, wir haben uns so und so viele Dutzend Mitarbeiter, die verdienen nicht Millionen oder Hunderttausende oder keine Ahnung was, sondern die verdienen halt auch ihre paar Euro bei uns, die haben ihre Familie zu ernähren und wir wollen hier niemanden entlassen an der Geschäftsstelle. Und deshalb will ich das ja auch gar nicht, dass Leute das Grundlegende, dass man sagt, ich verzichte auf, das soll man halt machen. Aber es wird mit diesem Begriff halt ein Riesending aufgebaut, der es halt auch erschweren soll, meines Erachtens. Das ist schon, da ist eine Strategie hinter, dass Leute sagen, ich kann das gerade nicht, ich will das gerade nicht. Ja, das ist so ein bisschen der Punkt.
Ja. Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich sag mal, das ist genau der Punkt, weshalb ich halt auf den Zeitpunkt des Artikels hinweise, weil wenn es halt irgendwie über die Vergangenheit wäre und kein Druck aufgebaut würde, du musst das jetzt machen, zeig deine Solidarität oder was weiß ich, finde ich schon, dass man diesen Begriff nicht komplett verwendet. Ja. Natürlich, mit Nuancen kann man den anders sehen, das sehe ich genauso. Aber letztendlich tue ich mich auch schwer damit, diesen Begriff komplett abzulehnen, weil das immer so ein bisschen für mich da rein spielt, so von wegen, ach ja, seitdem wir wieder aufgestiegen sind, haben wir sowieso alle unsere Werte und Motive und was weiß ich als Verein über Bord geworfen. Und darüber kann man diskutieren, aber hundertprozentig sehe ich es halt nicht so.
Kann man es vielleicht darauf einigen, ungefähr, was Tim gesagt hat, und dann vielleicht.
Ja, absolut.
Ich finde Tim Thema da jetzt ein bisschen
total guter Punkt, ja.
Ja, genau. Und dann können wir vielleicht dann irgendwie gucken, dass wir dann vielleicht irgendwie mal zum nächsten Punkt noch kommen.
Genau, weil der nächste Punkt wäre das komische Spiel, worüber wir eigentlich nicht viele Worte verlieren müssen. Nur ich wollte euch auf jeden Fall definitiv, ihr könnt noch alles sagen zu dem Spiel, was euch am Herzen liegt, aber dazu auffordern, nach 2 Monaten, wo viel passiert ist und ja auch noch neben Positivtestungen, ihr könnt auch immer mich nochmal anschreiben, falls ihr dann den Tipp nochmal ändern wollt, ja auch Verletzungen hinzugekommen sind. dass wir auf jeden Fall nochmal den Paderborn-Tipp vom 10. März war es, glaube ich, oder so, den dürfen wir nochmal überdenken, haben wir uns überlegt.
Ich habe mir also tatsächlich nochmal die Aufstellung angeguckt, weil ich einfach, ich hatte so ungefähr eine Vorstellung, wie die gespielt hatten, die letzten Spiele, aber ich wollte nochmal sicher gehen, es ist schon ein bisschen was her und man hat dann einfach alles verdrängt, was passiert ist.
Du sprichst jetzt aber von Fortuna, nicht von Paderborn.
Ja, ich bin von Fortuna. Von Paderborn habe ich
mir gar nicht mehr. Kleine Erinnerung, das letzte Spiel war ein 1:1 in Mainz.
Ein äußerst unglückliches
1:1. Ja, 12:0 Torschüssen vor der Halbzeit oder so.
13:1, irgendwie sowas, ja.
Aber darf ich da mal eine sportliche Frage stellen, weil ich glaube, wir richtig beantworten können wir sie nicht, aber eure Haltung, wie seriös könnten wir denn eurer Meinung nach überhaupt das bewerten, was jetzt passiert? Also wie stark schätzt ihr diesen Wandel ein der letzten 2 Monate? Weil die Fortuna von vor 2 Monaten, das ist meine Meinung, ich kann das nicht einschätzen, was da jetzt vor 2 Monaten, da konnten wir uns hinstellen und so ungefähr so tun, als ob wir wüssten, was an dem Freitag auf dem Platz passiert, was da ungefähr, wie die Mannschaft spielen wird. Aber ich kann jetzt aktuell nicht sagen, wie sich diese 2 Monate mit teilweise Trainingspause und keine Ahnung was auf die sportliche Leistungsfähigkeit dieser Mannschaft ausgewirkt hat.
Und das Ganze potenziert sich durch den Gegner.
Ja. Und was ganz viele Paderborn, ne? Also ich meine, immerhin kommt da jetzt halt mal, also da muss man jetzt immerhin fairerweise sagen, immerhin kommen halt beide Mannschaften bei dem Spiel aus demselben Bundesland und haben deswegen halt zumindest ungefähr gleiche Trainingsvorgaben
immer gehabt.
Konnten jetzt parallel. Nicht wie zum Beispiel Werder Bremen irgendwie zu einem komplett anderen Zeitpunkt irgendwie ins Training einsteigen. Ich meine, die andere Sache ist dann halt immer noch, wie gut wurden halt diese Vorgaben umgesetzt? Hat man sich wirklich daran gehalten, kein Mannschaftstraining, kein Zweikampftraining zu machen und so weiter? Also auch da, glaube ich, kann man ja irgendwie zumindest annehmen, dass da vielleicht nicht immer alles zu 100% genau so umgesetzt wurde.
Da war es ja der
Team, wie man es hätte umsetzen sollen. Schönen Gruß hier nochmal an Hertha BSC zum Beispiel, wo ja auch irgendwie anscheinend in dem einen oder anderen Ablauf nicht alles so gewesen sein soll.
Schmadtke hat der Fortuna das auch vorgeworfen.
Ja, aber das wurde ja ganz schnell ausgeräumt. Ja, genau. Missverständnis. Also bitte. Ja, da musste man irgendwie einfach mal wieder eine Nachricht.
Ich frage mich ja, um das immer nochmal, wir schweifen immer ab. Aber Schmadtke, über welche Verbindung er glaubte, das erfahren zu können? Über seine alten Fortuna-Verbindung oder über die etwas neueren Wolfsburg-Verbindungen? Eine Frage, die wir nicht beantworten können, aber darüber musste ich nachdenken.
Das ist eine sehr spannende. Ja, das ist eine sehr spannende Frage, das stimmt.
Ja, also ich sag mal, wollt ihr, also ich meine, über Aufstellung und Form und wie Paderborn so in den letzten Wochen gespielt haben, darüber brauchen wir im Prinzip nicht reden. So aus meiner Sicht. Wer einen Vorbericht zum Spiel am 13. März hören will, dem sei unsere letzte Folge anzeigen.
Ja, auch ansonsten einfach, weil ja dieses Spiel einfach, man meint das halt auch einfach, finde ich, halt gar nicht unter diesem Aspekt eines normalen, fairen, also fair TM sportlichen Wettbewerbs halt irgendwie beurteilen kann. Macht das, glaube ich, einfach wenig Sinn, jetzt hier irgendwie über Aufstellungen, über Spielweisen oder über irgendwas zu reden. Wir können gerne,
glaube ich, mal so ein... Also wer ein bisschen Stand jetzt.
Also wir wissen, wer verletzt ist. Das können wir vielleicht nochmal sagen. Das war vor dem letzten angesetzten eigentlichen Spiel ja noch ein bisschen anders. Ja, also Zach Steffen ist weiterhin verletzt.
Ja.
Kownacki ist weiterhin noch nicht fit. Ansonsten alle an Bord?
Also ich habe gelesen, dass Morales und Boczek noch nicht voll wieder mittrainieren konnten. Ich weiß nicht, wie alt die News ist. Vielleicht ein paar Tage. Das heißt natürlich nicht, dass sie jetzt am Samstag nicht fit sein könnten. Aber die waren auf jeden Fall mal ein bisschen hinterher irgendwie so.
Ja, was man auf jeden Fall sagen muss, irgendwie auch mal so ein bisschen mit dem Blick dann irgendwie auf die weiteren Wochen, das ist einfach schon mal ganz gut ist, wenn man da jetzt nicht so super viele Verletzte jetzt schon in diese Phase mit reinschleppt. Ne? Ich meine, ich glaube, uns allen ist klar, wie wichtig es halt sein wird, einen großen Kader zu haben.
Es wird ja auch empfohlen von der DFL.
Das wird ja
auch
das ist eine schöne Empfehlung. Das ist irgendwie großartig. lächerlich. Ja, also es wird auf jeden Fall super wichtig sein, einen großen Kader und einen ausgeglichenen Kader zu haben, weil jetzt einfach super viele Spiele in wenig Zeit kommen Und dazu die Spieler, ich meine, das ist ja irgendwie einer der Aspekte, über die halt irgendwie gar nicht so, also neben der Möglichkeit, dass man sich jetzt da beim Spiel irgendwie infiziert und da irgendwelche Folgeschäden davonträgt, wird ja eigentlich auch sehr wenig drüber gesprochen, glaube ich, wie hochwahrscheinlich einfach auch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du dich verletzt, einfach weil die Mannschaften gar nicht aus einem vernünftigen Rhythmus, aus einer vernünftigen Vorbereitung, aus einem vernünftigen Mannschaftstraining irgendwie kommen, so da. Ne, also dass da die Wahrscheinlichkeit, dich zu verletzen, halt viel, viel größer sein wird, so, das ist auf jeden Fall gegeben. Mal noch mal ganz abgesehen davon, dass natürlich die Vereine, die eh darauf eingestellt sind, englische Wochen zu spielen, die sowieso, auch wenn sie das vielleicht nicht tun, einfach super große Reserven wirtschaftliche haben und deswegen einen großen, ausgeglichenen Kader haben, wie sehr die jetzt halt bevorteilt sein werden. Mhm. So, das sind dann alles Aspekte, wo ich mir einfach denke, boah, es hat einfach super, super wenig irgendwie, also es hat einfach noch weniger mit fairem sportlichem Wettbewerb zu tun, als die Bundesliga das vielleicht sowieso ohnehin schon hat.
Gut, unabhängig davon, die einzige Frage, die mich noch umtreibt, und dann können wir gerne unsere Tipps vom 10. März erneuern und ich sage euch dann, was ihr damals getippt habt, wäre an Jan, ich weiß nicht, du hast dich wahrscheinlich jetzt auf Paderborn nicht vorbereitet. Ich würde trotzdem interessieren, ob Luka Kilian möglicherweise wieder spielt. Wenn euch allen sagt.
Der erste Corona-Fall.
Ja, genau.
Ja. Ja. Wie heißt der?
Luka Kilian. Deshalb wurde das Spiel abgesagt damals.
Nee, das war, glaube ich, noch nicht offiziell, als es abgesagt worden ist.
Okay, aber weißt du, ob der. Also, ist der wieder spielberechtigt so?
Ich weiß es nicht, es geht ihm, glaube ich, wieder besser. Er hat ja auch mal ein Interview gegeben und gesagt, dass diese Watzke-Äußerungen von den ersten Wochen, von wegen, müssen sie alles durchtrainierte Jungs, die mir das nicht so wirklich viel anhaben, dass es nur so bedingt überzeugend ist, weil ihm ging es schon richtig scheiße. Aber ob er jetzt wieder mitspielen kann, tut mir leid, damit habe ich mich einfach nicht beschäftigt.
Gut, aber wir wünschen ihm von dieser Stelle auf jeden Fall nur die beste Gesundheit.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, eure Tipps. Ich sage euch danach, wie ihr vorher getippt habt. Also ich meine, jetzt ist wirklich absolut alles möglich, ne?
Ja, ich fange dann gerne mal an. Ich habe, da man ja sowieso irgendwie im komplett luftleeren Raum tippt, werde ich zu meinem normalen Tippverhalten, das ich eigentlich habe, zurückgehen und einfach immer negativ tippen, um mich für... ja, halt einfach gegen die Fortuna tippen, um sich halt irgendwie schon mal emotional darauf einzustellen. Und da ich einfach mal davon ausgehe, dass ja wahrscheinlich dadurch, dass man halt weniger eingespielt ist, irgendwie mehr Fehler passieren, also mehr Tore fallen werden, tippe ich auf ein 3-4 für Paderborn.
soll ich direkt oder ganz am Ende eure
Tipps? Nee, sag direkt.
Okay, also das ist zu deinem 1-2, was du vor 2 Monaten getippt hast, nur eine Veränderung in der Höhe.
Also ich glaube auch, ich will ja auch unterhalten werden. Das ist der, ich will ja auch, dass die Tristesse des Corona-Alltags mir von der DFL genommen wird. Ich sage 4-4.
Also ich muss mich halt meinen Vorrednern ungefähr anschließen.
Moment, also du bist doch, ja stimmt, Entschuldige. Jan, du hast es so ähnlich gemacht wie der Lou. Du hast auch nur dein Ergebnis von 2 Monaten in die Höhe geschraubt, von 1-1 auf
4. Ja, sehr gut.
Sehr großartig. Ich bin ja, glaube ich, der optimistischste Tipper dieser Runde und das werde ich jetzt auch nach 2 Monaten Pause so beibehalten und tippe auf ein 5-3 für die Fortuna.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, da hat dir die Corona-Pause gut getan. Du hast vor der Pause 0-2 getippt.
Ah, ich war ein bisschen enttäuscht, weil wir damals.
Okay, ich tippe jetzt gegen eure Tipps ein 0-0.
Bam!
Damit auch schon im Vorhinein meine Entschuldigung dafür, dass ich es nicht komplett gesehen habe. Bin von meinem 3-0 Ross, was ich vor 2 Monaten noch geritten bin, mal abgestiegen. Ja.
Gut. Ich finde es gut, dass in der Vorbereitung in den 5 Minuten vorher Tim meinte, ja, lass mal nicht so lang machen und wir jetzt schon mal.
Deutlich
über einer Stunde.
Ja.
1,15 ungefähr.
Ja, also ich glaube, man merkt auf jeden Fall wirklich, wie eben schon gesagt hast, und das halt irgendwie auch wirklich ganz gut tut, auch wenn uns das, glaube ich, allen ansonsten irgendwie so ein bisschen schwer gefallen ist, irgendwie uns dem Fußball wieder so richtig anzunähern. Und Ja, ich glaube, das ist ja vielleicht wieder noch ein bisschen ganz, ja, irgendwie eine ganz gute Maßnahme irgendwie, um sich dann irgendwie die nächsten Wochen hier irgendwie damit zu beschäftigen. Da wir, glaube ich, irgendwie uns gerade alle nicht so richtig vorstellen können, uns jetzt darauf festzulegen, dass wir halt irgendwie jedes Fortuna-Spiel ganz normal so begleiten können und wollen wie vorher. Ich glaube, das wird einfach nicht passieren, aber dass wir uns vielleicht auf jeden Fall immer mal wieder dann jetzt die nächsten Wochen zusammensetzen werden und über die Fortuna in welcher Art und Weise auch immer und über den Bundesliga-Fußball vielleicht dann irgendwie auch im weitesten Sinne mal zu reden. Ich glaube, ja, das können wir dann ja auf jeden Fall festhalten.
Ja, ich finde unsere Einheit hier auf der Couch, wir haben uns ja auf die Couch gelegt und mal analysiert, wie es uns geht. Hat mir wirklich sehr gut getan und wenn ihr da draußen auch irgendwie euch dadurch ein bisschen eingestimmt fühltet auf das, was da jetzt auf euch zukommt, dann freut mich das und ich sag mal, bis bald.
Bleibt ja, was gesund. Was ich vorher noch gerne wissen würde, was ich vorher von euch jetzt eigentlich noch ganz gerne wissen würde, ist, ob ihr überhaupt das Fortuna-Spiel gucken werdet. Noch so als Rausschmeißer.
Ja, ich weiß es nicht. Es kommt auf den Tag an, mit welchem Bein ich am Morgen aufstehe.
Ja. Also ich finde auch, dass ich habe das schon bei der Rasenfunkaufnahme gemerkt, dass mir das irgendwie gut getan hat. Dass mich das irgendwie nochmal aus dem Loch geholt hat und irgendwie Fußball auf einmal präsenter war als in den Wochen vorher. Und ich merke das auch, wie Tim hat schon gesagt, auch gerade. Ich finde es schön, mit euch darüber zu reden und es tut mir irgendwie gut, darüber nachzudenken. Aber ich kann jetzt noch nicht sagen, wie ich mich Samstag fühle und vielleicht. Also ich glaube, so ein Also diese Konferenz, die ja angeblich auch Free-TV-mäßig, das werde ich mir, Entschuldigung, aus Neugier allein, glaube ich, schon mal angucken. Aber ob ich das Einzelspiel schauen werde, wie Tim, das werde ich, glaube ich, kurzfristig entscheiden.
Ja, ich glaube, da gehe ich mit. Also irgendwie, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auf jeden Fall mal irgendwie ein Spiel oder für mich jetzt auch eine Konferenz, also ich will das auf jeden Fall irgendwie sehen, einfach um das irgendwie so, ja, eben aus diesem geschichtlichen Aspekt für mich festzuhalten, damit man später sagen kann, hey, ich weiß noch, wie es war, oder damit man sich auch generell irgendwie, da man ja schon einfach auch weiter an diesem Fußballbetrieb halt dranhängt, um sich da einfach auch eine Meinung bilden zu können, eine vernünftige irgendwie und da irgendwie eine Sichtweise drauf zu haben, aber ob ich mir jetzt wirklich das Fortuna-Einzelspiel angucken will, muss, oder ob es mir nicht vielleicht sogar einfach reicht, die Zweitligakonferenz 2 Stunden vorher zu gucken und dann danach spazieren zu gehen, so, das kann ich gerade irgendwie nicht so richtig sagen.
Immerhin näher an der dritten Liga dran, die zweite Liga.
Naja. So ist es. Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich will auf jeden Fall Fußball schauen am Samstag. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mir das angucken werde. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir das Fortuna-Spiel angucke, dann habe ich wenigstens noch irgendeine Verbindung zu dem, was da gerade passiert. Und es wird ja genau das Gleiche passieren wie in allen Stadien auch, also was so die Begleitumstände angeht. Deswegen ist, glaube ich, meine Tendenz eher, dass ich mir erst Fortuna-Spiel im Einzelstream ansehen würde. Aber das sei das Stand jetzt.
Das können wir dann ja auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme, ob das jetzt nach der nächsten Woche sein wird oder vielleicht auch später, dann ja auf jeden Fall überprüfen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt dadurch, dass es ja dann zumindest wieder irgendwie mehr gibt, über das man reden kann, in welcher Detailtiefe, also gerade wenn es jetzt vielleicht, es muss ja gar nicht unbedingt eine taktische Detailtiefe sein, aber ich glaube schon, dass da jetzt einfach halt, ja, dass da jetzt einfach wieder mehr Fleisch quasi an den Knochen kommt, über das man halt reden kann und dass wir uns dann ja auf jeden Fall regelmäßiger dann hier doch vielleicht wieder versammeln werden in nächster Zeit, als wir es halt in letzter Zeit logischerweise getan haben. Ja.
Würden das vielleicht dann bei Twitter dann mal
genommen. Ja. Und vielleicht liegt es an der Flasche Wein, die ich mir parallel reingeschraubt habe, aber es hat mir sehr viel mehr Freude bereitet, als ich das die letzten Woche gedacht hätte, was wir hier gerade gemacht haben. Also,
ja, gehe ich komplett mit und kann mir deswegen, also ich könnte mir jetzt gerade sogar viel, viel eher, als ich das noch vor 2 Stunden getan hätte, irgendwie vorstellen, vielleicht sogar wieder wöchentlich jetzt irgendwie darüber zu reden.
Ja, das hast du gesagt.
Größtmöglicher Distanz. Ich sag nur, dass ich es mir vorstellen könnte, wenn die Fortuna jetzt am Wochenende 0-5 gegen Paderborn
verliert. Aber dann wird es interessanter, mal auch was zu diskutieren, inwiefern jetzt dieses Ergebnis, was dir ja so ganz scheißegal ist, plötzlich doch dazu beiträgt, dass du nicht aufnehmen möchtest.
Ja, so ein bisschen Struktur muss man sich ja dann doch irgendwie wieder. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Vertagen wir das auf nächste Woche, würde ich sagen. Oder.
Verdammt. Schön, dass ihr uns zugehört habt.
Genau. Ja, vertagen wir das auf das nächste Mal, wann auch immer das sein wird. Wir werden das über die üblichen Kanäle, also in dem Fall natürlich eigentlich nur bei Twitter, wieder im Vorhinein irgendwie ankündigen. Und ja, dann freue ich mich, euch wieder zu hören und dann sprechen wir uns
bald. Stay safe!
Macht's gut!
Tschüss!
Ciao, ciao! Ciao. Tschüss.